So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner Lied zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner. Dieses Episode, lassen Sie mich kurz überlegen, 102. Und heute soll es darum gehen, dass Jugendliche keinen Ausbildungsplatz finden, warum das so ist, und Betriebe, die keine Auszubildenden finden. Die Gemengelage ist relativ kompliziert, komplex. Da möchte ich heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und freue mich, hier im Gespräch bei mir sitzen zu haben, beziehungsweise ich darf hier zu Gast sein, Manja Schreiner, die Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Berlin. Guten Tag, Frau Schreiner.
Ja, guten Tag.
Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir haben in Berlin jedes Jahr, das Thema hatte ich schon ein paar Mal hier im Podcast, ungefähr 10% der Schülerinnen und Schüler, die Schule ohne Abschluss verlassen. Wir haben pro Jahr ungefähr 1000 Jugendliche, die unversorgt bleiben, die keinen Ausbildungsplatz finden im Moment. Ein Drittel Abbrecherquote, also diejenigen Azubis, die dann später ihre Ausbildung vorzeitig abbrechen. Wir haben zu wenig Ausbildungsplätze. Moniert wird oft eine fehlende Qualität bei den Azubis. Beispielsweise wegen fehlender schulischer Kenntnisse. Oft wird ins Feld geführt eine mangelnde Berufsorientierung, hatte ich auch schon hier im Podcast das Thema. Und auch häufig ein fehlendes Matching, also dass quasi Azubi und Betrieb schlichtweg nicht zusammenpassen. Da wollen wir heute mal ein bisschen das auseinanderziehen. Es gab das Bündnis für Ausbildung oder es gibt das Bündnis für Ausbildung hier in Berlin. Und da hatten sich die Kammern und der Senat unter anderem zusammen mit den Gewerkschaften auf zusätzliche 2000 Ausbildungsplätze pro Jahr vereinbart. Ansonsten kommt eine Ausbildungsumlage. Frau Schreiner, waren die 2000 Ausbildungsplätze zusätzlich jemals realistisch?
Naja, wenn es nur um 2000 Ausbildungsplätze gehen würde, dann würde ich sagen, die sind schon noch realistisch. Das mit etwas, also wirklich auch Anstrengung der Wirtschaft, auch 2000 Plätze geschaffen werden könnten. In dem Moment, in dem wir darüber reden, dass es 2000 abgeschlossene Ausbildungsverträge sein müssen, wird es kompliziert. Denn da gehören ja, wie das bei einem Vertrag so üblich ist, dann zwei Partner dazu. Und die Wirtschaft kann natürlich nur die Ausbildungsplätze und die Bereitschaft signalisieren. Zuschlagen muss dann ja sozusagen der Jugendliche. Und da wird es dann natürlich schwierig, wenn wir sozusagen uns vorgeworfen wird als Wirtschaft, wir schaffen nicht genug Ausbildungsverträge, weil da immer mehr Protagonisten sind. Da hat natürlich auch die Arbeitsagentur beispielsweise eine Rolle bei, weil sie natürlich ist ihre natürliche Aufgabe ist, Jugendliche und Betriebe zusammenzubringen. Und da hat natürlich auch das ganze Thema, was ich schon angesprochen, Berufsorientierung. Wie viele Berufe kennen Jugendliche eigentlich? Nämlich im Schnitt, kann ich gleich beantworten, ungefähr 4 bis 5 maximal, auch in Elternhäusern. Oftmals nur 8, 9 Berufsbilder, die überhaupt klar sind. Das heißt, das Thema Berufsorientierung kann man da gar nicht hoch genug einschätzen. Und das sind halt alles die Umstände, die so einen kleinen Umschwung von 2000 Ausbildungsplätzen auf 2000 Ausbildungsverträge dann eben doch ganz schön haarig in der Realität erscheinen lassen.
Mir ist aufgefallen, im Zuge der Recherchen, auch für diesen Podcast wieder, dass die Datenlage relativ komplex ist. Also ich habe das Gefühl, die Kammern haben eigene Statistiken, die Bundesagentur für Arbeit hat eigene Statistiken, andere Akteure haben wieder eigene Statistiken und die dann irgendwie übereinander zu legen, ist bisweilen herausfordernd, sage ich jetzt mal. Was ist denn Ihre vielleicht jetzt schon mögliche Prognose zur Besetzung von Ausbildungsplätzen für dieses kommende Ausbildungsjahr, was uns jetzt bevorsteht?
Also das ist tatsächlich eine schwierige Gemengelage mit der Datenbasis. Das ist auch ein großes Thema gewesen im Bündnis für Ausbildung, dass man sich eigentlich Schwierigkeiten hat, sich darauf zu einigen, was ist denn jetzt eigentlich die maßgebliche Statistik? Und es gibt auch noch das IAB-Betriebspanel. Also gibt es wirklich auch gute Statistiken. Bei der Statistik der Arbeitsagentur haben wir von Anfang an moniert, dass dort sehr viele Altbewerber drin sind. Das heißt, da sind jetzt im Moment 10.000 potenzielle Kandidatinnen, Kandidaten ausgewiesen, also welche die suchen. Aber in Wirklichkeit, das wissen wir, sind das ja auch Daten, die von den Jahren zuvor kommen. Das heißt, 50% sind Altbewerber. Und nun ist es so, dass wenn jemand einen Studienplatz findet oder einen anderen Ausbildungsplatz oder sich komplett anders umentschieden hat, freiwilliges soziales Jahr macht oder so, dann hat er nicht die Pflicht, sich bei der Arbeitsagentur zu melden und zu sagen, ich suche nicht mehr. Ja, so. Und deswegen hat man so einen Bestand an Altbewerbern da drin, die Statistik natürlich total verfälschen. Und dann haben wir unsere eigene Erhebung natürlich, dass wir zum Beispiel Ausbildung.berlin, also eine Plattform, eine Meta-Plattform ist das, die zieht aus dem Netz beispielsweise alle freien Ausbildungsstellen raus. Und da sind die Daten dann schon wieder ganz anders. Und das heißt, das ist wirklich eine schwierige Gemengelage. Das Problem ist, dass natürlich auch sich dieser Gesetzesentwurf zur Ausbildungsumlage bezieht sich genau darauf, auf die Statistik der Arbeitsagentur. Und da sagen wir, das ist die falsche Basis, weil sie eben diese Schwächen hat, die ich jetzt gerade genannt habe. Das Zweite, wie sieht unsere Prognose aus? Das ist ein bisschen schwierig. Tatsächlich ist es so, wir haben ja im September immer den Ausbildungsstart. Und oftmals, das ist natürlich unsere Herangehensweise, wollen wir, dass am besten vor den Sommerferien schon die Ausbildungsverträge geschlossen sind. Und das vergleichen wir auch miteinander. Da haben wir eine leicht positive Tendenz, die wir auch sehen. Auf der anderen Seite machen wir gerade dieses Jahr, und das kommt ja aus dem Bündnis für Ausbildung, ganz viele Vermittlungsformate. Wir werden also nach den Sommerferien beispielsweise die größte Vermittlungsaktion, die Berlin je gesehen hat, nochmal starten. Wir haben jetzt eine Praktikumswoche gestartet. Ist ein bisschen irreführend, der Ausdruck. Das sind also mehrere Wochen jetzt in den Ferien, wo die Schüler auch einen Tag in Betriebe reinschnuppern können. Das heißt, will damit sagen, wir haben eine Menge Sachen jetzt nochmal gemacht, wo wir auch denken, dass die auch sich in zusätzlichen Ausbildungsverträgen auch niederschlagen werden. Ja. Und deswegen ist es einfach schlecht, eine Prognose zu stellen. Richtig, wirklich belastbare Zahlen kriegen wir erst Ende des Jahres, weil gerade auch im Handwerksbereich 40% der Verträge tatsächlich erst nach September noch geschlossen werden und bis zum Ende des Jahres eintrudeln. Und dann haben Sie angesprochen, die Abbrecherquoten, auch die kommen natürlich dann, wo dann schon wieder die ersten Auflösungsverträge geschlossen werden, sodass es wirklich, das ist sehr volatil. Ne? Man kann da gar nicht seriös jetzt schon was sagen. Wir können im Moment nur sagen, wir versuchen zu aktivieren, was zu aktivieren geht. Ja. Das Ergebnis werden wir aber dann belastbar erst Ende des Jahres wissen.
Okay, Sie haben jetzt gerade die Abbrecherinnen und Abbrecher angesprochen. Was ist denn Ihr Erfahrungswert? Wer bricht diese Ausbildung ab? Sind das die Auszubildenden oder sind das die Betriebe?
Also zur größten Zahl, ich kann jetzt keine genaue Statistik sagen, aber zur größten Zahl sind es tatsächlich die Jugendlichen, die abbrechen. Die Unternehmen, die sind natürlich sehr daran interessiert, dass sie Auszubildende bekommen. Und gerade weil das eben auch so schwierig ist, Auszubildende überhaupt zu bekommen, sind die Unternehmen natürlich total interessiert daran, die dann auch wirklich zu binden und zu halten. Also das wäre das, was vielleicht früher mal galt, als wir wirklich auch noch andere demografische Strukturen hatten, da war das so, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Also dieser Spruch, der gilt ja schon lange nicht mehr, ne? Weil man sieht, was die Unternehmen wirklich unternehmen, um ihre Azubis zu unterstützen, sei es mit Wohnraum, mit Azubi-Ticket, mit auch sozusagen Sprachkenntnissen vermitteln, ne, wenn es um migrantische Jugendliche geht. Also die machen wirklich ein Riesenpaket um ihre Azubis, um sie auch an sich zu binden, denn die Konkurrenz ist groß. Ja, und gerade so größere Unternehmen, die einen guten Markennamen haben, da fahren Jugendliche ja eher drauf ab. Ja. Ne? Die sind ja sehr markenbewusst und gerade unsere kleinteilige Wirtschaft in Berlin hat da natürlich Schwierigkeiten, ja, erstmal überhaupt zueinander zu finden, zu den Suchenden, das ist dieses Matching-Problem, aber dann eben auch vom Image her insgesamt, wie wird duale Ausbildung so bewertet, auch in Familienhäusern und so. So, und das alles zusammengenommen führt natürlich dazu, dass die Unternehmer schon wirklich alles Mögliche tun, aber es dann aufgrund der mangelnden Berufsorientierung auch oftmals nicht dem entspricht, was Jugendliche sich vorgestellt haben. Und das geht los beim ganz frühen Aufstehen. Das geht natürlich los, dass sie auch Leistung bringen müssen und dass sie durchaus natürlich aus ihrem Schulalltag jetzt rausgerissen sind. Das ist ja für junge Leute auch nicht ganz einfach. Aber das dann ist eine Riesenumstellung, bei dem, ja. Ne, genau. Und diese Umstellung bewältigen halt auch tatsächlich viele nicht. Insofern würde ich auch nochmal sagen, dieses Plädoyer für mehr Berufsorientierung ist wirklich auch der Schlüssel.
Ich habe mir einige Zahlen angeguckt und ich habe mal versucht, so ein bisschen so Zeitleisten zu generieren oder Zeitverläufe. Ich habe mal mir tatsächlich Spaß gemacht, so eine Zeitleiste von 20 Jahren zu nehmen, 2004 bis heute. Und da ist mir unter anderem aufgefallen, bei den Abbrecherinnen und Abbrechern, die ist gestiegen in dem Zeitraum und zwar ziemlich erheblich, von 2004 etwa 20% auf heute rund 37%. Wie erklären Sie sich das? Woran liegt das?
Naja, also ich meine, das, was ich versucht habe zu sagen, dieses demografische Moment führt dazu, dass wir ja einen Arbeitnehmermarkt im Moment haben. Das heißt, die Barriere, bei dem einen zu gehen und beim nächsten anzufangen, die ist jetzt natürlich wirklich sehr niedrig, weil einfach ich ganz genau weiß, Mensch und Günther, wenn das hier nicht klappt, aber es gibt noch ganz viele andere, die suchen. Das ist natürlich schon erstmal sozusagen eine Änderung überhaupt im Mindset. Und dann würde ich sagen, so ein Jugendlicher, der ist natürlich gerade am Anfang, dann auch jetzt sagen wir mal durch die sozialen Medien und so. Das ist natürlich auch etwas, was in den letzten 20 Jahren ja sich komplett geändert hat. Also da werden teilweise natürlich auch bei TikTok und so werden natürlich Vorstellungen generiert, die so ein ganz normaler Job erstmal so gar nicht erfüllen kann. So, das heißt, wir leben wahrscheinlich auch in einer Welt, wo noch mal eine ganz andere Erwartungshaltung besteht. Und ich würde sagen, die beiden Komponenten zusammengenommen mit der dritten Komponente. Es gibt so viel, sowohl an Studienrichtungen als auch an Ausbildungsberufen. Ne? Wir haben ja 350 knapp Ausbildungsberufe. Und dass das Gefühl da ist, ich will mich jetzt nicht daran binden, wo mir das nicht hundertprozentig gefällt, weil es gibt noch so viel anderes. Das heißt, so eine gewisse Orientierungslosigkeit kommt natürlich auch damit, dass immer mehr Angebote sind. Das ist wie im Supermarkt. Ne? Also wenn ich zu viele Produkte habe, weiß ich am Ende gar nicht mehr, wofür ich mich am besten entscheiden soll. Das war früher, glaube ich, mit der etwas engeren Anzahl auch an Studiengängen und an dem etwas straighteren Weg, wie man auch in Schule und Berufsorientierung durchgegangen ist, ein bisschen anders. Also bei mir zum Beispiel gab es auch keine Berufsorientierung, aber bei mir war relativ klar, also es gibt Medizin, BWL und Jura. So. Und dann habe ich im Ausschlussprinzip gesagt, ach, BWL ist mir zu zahlenlastig und Medizin, da müsste ich jetzt den Numerus Clausus, schaffe ich nicht, da muss ich warten. Und dann habe ich gesagt, na, dann wird es wohl Jura. So, ne? Und das ist natürlich, also das, sage ich mal, das war irgendwie so, bei uns im Elternhaus war das so drin und in anderen Elternhäusern ist es jetzt anders. Und ich glaube, mit dieser Auswahl, mit dieser großen Auswahl, die da jetzt viel mehr auch im Bewusstsein der Jugendlichen ist, steigt dann halt auch diese Unsicherheit, ob man sich jetzt gerade für was Richtiges entschieden hat.
Wobei das natürlich dramatisch ist. Also ja, klar, Sie haben es gerade gesagt, wir haben natürlich im Moment einen Arbeitnehmermarkt, wo auch natürlich Auszubildende und Arbeitnehmer sagen können, ich wechsle jetzt mal. Das ist aber natürlich im laufenden Ausbildungsjahr schwierig, weil man ja nicht, also ich kann ja nicht sagen, ich höre zwar dem einen Ausbildungsbetrieb auf und gehe mal zu dem nach nebenan, weil das Ausbildungsjahr hat ja nochmal Zeit. Oder?
Ja, genau. Wir haben tatsächlicherweise auch so Programme jetzt hier bei uns. Mhm. Ne? Das haben wir natürlich auch erkannt, dass wir versuchen, bevor ein Abbruch passiert, reinzugehen. Mhm. Ne? Dass man dann sozusagen als Mediation auch zwischen dem Auszubildenden und dem Unternehmen vermittelt, dass wir da wirklich mit reingehen und gucken, dass wir jeden einzelnen Ausbildungsberuf sozusagen auch dort retten, wenn jetzt eigentlich gar nichts Grundlegendes ist. Und das sind ja oftmals wirklich so Nichtigkeiten, die man eigentlich, die aufgebauscht werden und wo man dann entweder schnell mal die Flinte ins Korn wirft oder aber dann doch guckt, dass man es durchhält. Weil es ist immer besser, die abgeschlossene Ausbildung zu haben. Das ist immer einfacher, als so einen Wechsel zu vollziehen, der natürlich sehr, sehr aufwendig ist. Dann ist das zweite Problem, dass in der Berufsschule, je nachdem, wie weit man fortgeschritten ist, schon in der Berufsschule, ist es natürlich kompliziert, dann zu wechseln. Die Unternehmen, die sind eigentlich recht flexibel, weil die natürlich merken, wenn der Azubi nicht will, dann will er nicht, dann kannst du ihn auch nicht zwingen. Aber meistens hängt es dann, kriegst du das mit der Berufsschule noch hin, zu wechseln oder nicht? Da ist das System auch nicht besonders durchlässig. Und dann wird es kompliziert. Und dann ist natürlich auch das Risiko hoch, dass sie dann komplett aus der Ausbildung rausgehen. Und außerdem, was in der Statistik nicht wirklich erhoben wird, ist, wechsle ich jetzt nur den Unternehmer und bleibe im ungefähr gleichen Berufsfeld drin, mache also meine Ausbildung auch weiter oder breche ich wirklich ab? Und das wird alles als Abbruch qualifiziert, auch wenn es nur ein Wechsel ist.
Also die bleiben dann sozusagen in einer Ausbildung, aber hören jetzt nicht.
Genau. Ja, aber wenn ich nur Abbruchquoten halt betrachte, dann wird es eben alles erstmal in Abbruch, weil für diese eine Ausbildung an der Stätte ist es ja dann auch quasi ein Abbruch, obwohl es an sich weitergeht woanders.
Okay, da sind wir wieder bei der Datenbasis von vorhin, die vielen Statistiken, die man irgendwie so schwer nebeneinander legen kann. Eine Frage, bevor wir zu der Betriebsseite mal kommen. Welche Herausforderungen sehen Sie im Moment insbesondere bei den Jugendlichen, wenn sie mit Qualifikationsproblemen in die Ausbildung kommen? Also Sie haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, aber vielleicht an der Stelle noch mal ein bisschen umfangreicher.
Ja, also ich meine, sag ich mal so, die Ausbildungsberufe sind ja schon auch anspruchsvoll. So, und das heißt, wir müssen natürlich einmal von der Schule her voraussetzen, dass wirklich die Basisqualifikation von Lesen, Schreiben, Rechnen, das muss man leider sagen, das ja auch, das zeigen ja auch immer die PISA-Ergebnisse, dass wir da in Berlin auch immer auf den hinteren Plätzen rangieren. Das ist natürlich sowieso das A und O, über das man gar nicht reden mag, was aber nicht unbedingt immer so gegeben ist. Ich zitiere immer gerne einen Unternehmer, der sagt, im Vorstellungsgespräch fragt er nach dem Unterschied zwischen Quadrat und Rechteck. Mhm. Ja, und das oftmals nicht beantwortet werden kann. Mhm. Und genau das meinen wir natürlich mit Grundfertigkeiten. Und dann kommt natürlich dazu, dass wir ja sehr moderne Ausbildungsberufe und auch sehr moderne Berufsbilder haben, einfach auch durch den Stand der Technik, durch die Digitalisierung. Das heißt, es müssen ja noch viel mehr Kompetenzen dazukommen, die auch diesen technischen Digitalisierungsaspekt betreffen. Und das Dritte ist, tatsächlich auch das ganze Thema Sozialverhalten und auch Pünktlichkeit und Dienstleistungsorientierung, gerade hier in Berlin, wir sind ja sehr dienstleistungslastig in unserer Wirtschaft, ist das natürlich auch große Notwendigkeit, dass man da auch zuverlässig und dienstleistungsorientiert auftritt. Und das sind alles so die Voraussetzungen, die wir brauchen. Sag ich mal, machen die Unternehmen schon auch Abstriche. Ne? Das ist, man kann ja über Jugendliche oder über die Generation meckern. Das machen wahrscheinlich alle immer irgendwie so im gewissen Sinne. Aber am Ende müssen wir ja tatsächlich die nehmen und die haben ja auch eine Chance verdient, wie sie da sind. Und ich meine, nun kann man ihnen ja auch nicht, dass in der Schule vielleicht Versäumnisse oder auch aus dem Elternhaus Versäumnisse kommen, kann man ihnen ja auch nicht vorwerfen. Sondern deswegen sage ich ja, die Unternehmen bemühen sich dann schon, auch diese Sachen auszugleichen. Aber das sind so die Herausforderungen, ne? Das passt oftmals nicht so ganz. Und so kleine Unternehmen haben natürlich auch nicht die Kapazität, so ein Nest und so ein Rundumpaket für die Jugendlichen zu spinnen. Es geht ja teilweise sogar bis zu, die haben Liebeskummer und die sind vielleicht noch in einer Phase, wo sie sich selbst auch noch nicht so richtig gefunden haben. Und das ist halt alles schwierig, ne? So im operativen Geschäft können die nur auch schlecht Elternersatz sein. Aber es ist eben genau an dieser Lebensphase, das ist jetzt auch nicht so ganz einfach.
Ich würde mal zur betrieblichen Seite kommen. Mhm. Also ein Punkt, den ich ja auch häufig lese und der sich auch in den Statistiken wiederfindet, in Bezug auf die Ausbildungsplatzumlage, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, ist die Struktur der Firmen hier in Berlin. Da habe ich gesehen, wir waren irgendwie 2004 bei knapp 200.000 Betrieben in Berlin mit 80% unter 5 Mitarbeitern und heute sind es 190.000 Betriebe mit knapp 90% unter 5 Mitarbeiter.
Also tatsächlicherweise.
Wer bildet aus?
Ja, genau. Das ist natürlich eins der Probleme auch, woran auch diese Ausbildungsplatzumlage, das Gesetz dafür grundsätzlich hinkt. Es wird immer gesagt, dass in Berlin statistisch gesehen im Bundesdurchschnitt zu wenig ausgebildet wird. Ja? Und dazu kann ich immer nur sagen, das ist eben Äpfel mit Birnen vergleichen. Wir haben in anderen Bundesländern einen starken Industrieanteil, was immer grundsätzlich erstmal eine sehr gute Voraussetzung auch für viele gewerbliche Mitarbeiter und für viele Ausbildungsplätze auch ist. Sondern wir haben eben diese kleinteilig strukturierte Wirtschaft und man muss sich das einfach nochmal vor Augen führen. Wir als IHK haben 340.000 Mitglieder. Von denen 220.000 Solo-Selbstständige sind, die fallen sowieso natürlich raus, aber von den restlichen eben tatsächlich, so wie Sie auch gesagt haben, 95% unter 10 Mitarbeitern und auch da noch ein großer Anteil unter 5 Mitarbeitern ist. Das wird statistisch teilweise gar nicht mehr richtig erfasst. So, aber da sind wir eben, dass wir eine ganz kleinteilige Struktur haben. Und wozu führt das? Das führt dazu, dass so kleinere Betriebe durchaus gar nicht in der Lage sind, auszubilden. Erstens, sie brauchen einen Arbeitsplatz, also einen Ausbildungsplatz. Sie brauchen einen Mitarbeiter, der sich kümmert. Der muss die Ausbildereignung haben, die er abgelegt haben muss, um auch dieses ganze pädagogisch-didaktische zu haben, was man einem Auszubildenden vermitteln muss. Dass die Kleinteiligkeit der Betriebe führt dazu, dass sie gar nicht die gesamte Ausbildungsbreite der Ausbildungsordnung vermitteln können. Und wir haben auch sehr viele sehr spezialisierte Unternehmen in Berlin. Also wir haben eine hohe Startup-Rate. Das unterscheidet uns natürlich auch von anderen Bundesländern, die aber ja in ihrem Prozess noch gar nicht so weit sind, dass sie sich so konsolidiert haben, dass sie überhaupt schon über Auszubildende reden. Und oftmals sind natürlich ganz viele spezialisierte Unternehmen aus dem Fintech-Bereich, beispielsweise aus dem Finanzbereich hier in Berlin, die wirklich ganz explizit auch aus dem Ausland Fachkräfte, hochspezialisierte Fachkräfte anziehen. Die haben einfach schlicht in ihrem Betrieb gar kein Ausbildungsbild mehr, was sie abbilden, ne? Weil sie einfach so hochspezialisierte Fachkräfte haben, dass da einfach gar kein Raum mehr ist für eine Ausbildung. So, und das alles zusammengenommen führt nämlich dazu, dass wir in Berlin nur 38% aller Unternehmen in Berlin überhaupt ausbildungsfähig sind. Ja, so. Und die Umlage, und das ist ja auch eine unserer Kritiken, nimmt aber alle Unternehmen in Berlin in Haftung, außer einer noch nicht bestimmten Bagatellgrenze, nimmt sie alle Unternehmen in Haftung, obwohl die gar nicht in der Lage sind, erstmal von den strukturellen Voraussetzungen her, beziehungsweise also auszubilden, beziehungsweise ich würde immer noch dazu fügen, selbst wenn ein Unternehmen sich entscheidet, nicht auszubilden, ist es ja deswegen kein schlechtes Unternehmen, sondern es schafft ja trotzdem Arbeitsplätze, es schafft einen Mehrwert, es zahlt Steuern. Und das heißt, es gibt ja gar keine schlechten Unternehmen. Also ich nehme jetzt mal natürlich jetzt ausgenommen, natürlich wäre jetzt irgendwie schwarze Schafe, gibt es natürlich überall. Aber normalerweise sind alle Unternehmen, bringen ja einen Mehrwert, auch hier für die Stadt. Ja, und erzielen auch eine Stadtrendite. Und natürlich ist es das i-Tüpfelchen, wenn sie dann auch noch Ausbildungsplätze schaffen. Ja, finde ich auch gut. Aber nur weil sie jetzt aus einem Grund entschieden haben, dass sie es nicht können oder auch nicht wollen, weil sie viele schlechte Erfahrungen gemacht haben und sich eher auf vielleicht duale Studenten konzentrieren. Ja, ist ja auch so. Ne, da, deswegen sind sie ja deswegen nicht schlecht. Ne, so. Und das ist eben dieses, aber wenn man jetzt rein von den Fakten her geht und sagt, 38% unserer Berliner Unternehmen sind überhaupt nur ausbildungsfähig, ja, und alle müssen aber einzahlen, obwohl sie gar nicht können oder wollen oder obwohl sie keine Auszubildenden finden einfach. Sie würden gerne und werden nochmal doppelt bestraft. Sie finden erst keine und müssen dann auch noch zahlen. Also es hat sehr viele Ungerechtigkeiten auch angelegt. Und was noch dazu kommt ist, es gibt ein paar große Unternehmen, nicht so viele. Ja, also BVG hatte sich ja auch schon geäußert, dass sie 660.000 Euro Strafabgabe zahlen müssten. Nach dieser Rechnung, also das heißt, eine BVG, die großen öffentlichen Unternehmen, Berliner Wasserbetriebe, BSR, all diese Unternehmen unternehmen unglaublich viel, um Azubis zu bekommen und die machen sehr viel Aufwand und kriegen auch noch recht viele. Trotzdem schaffen sie es nicht, diese Quoten, die der Senat dort in den Raum stellt, zu erfüllen und müssen trotzdem eine Strafabgabe zahlen. Und das führt dazu, wenn das noch nicht mal die großen Ausbildungsbetriebe schaffen, wie sollen es dann die Kleinen schaffen? Ja, es ist also eine große Ungerechtigkeit im System und ein paar große, die es dann schaffen würden, die werden auch noch belohnt, die es mit viel Aufwand dann eben hinkriegen, aber all die, die diesen Aufwand gar nicht betreiben können, werden im Prinzip bestraft. Also es ist ganz viel Unwucht in diesem Gesetzesvorschlag.
Also ich verstehe sozusagen diese Argumentation aus der Unternehmenssicht. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, wenn Sie jetzt sagen, ganz viele Betriebe in Berlin können gar nicht ausbilden, wäre das dann nicht eigentlich ein Argument für eine Umlage, dass man sagt, wir können zwar nicht ausbilden, aber wir wollen ja eigentlich hinterher die Fachkräfte haben, die woanders vielleicht ausgebildet worden sind?
Naja, also ich meine, die Fachkräfte, also erstens, sie wollen ausbilden und sie kriegen nicht und müssen dafür nochmal zahlen. Das ist so diese Unternehmenssicht. Das andere, das, was Frau Kieseltepe da ja anführt, ist, dass diejenigen, die ausbilden sollen, dafür honoriert und gewertschätzt werden. Wenn Sie allerdings mit den ausbildenden Betrieben sprechen, dann sagen die auch, sie wollen das gar nicht. Sie tun das ja aus intrinsischer Motivation. Sie wollen ja ihre eigenen Fachkräfte, Nachwuchs auch sichern damit und diese Unternehmen wollen das ja gar nicht, denn auch eine Umlage, wie auch immer sie gestrickt ist, könnte ihnen diesen Aufwand sowieso nicht. Das wäre ja eher ein symbolischer Betrag. Ne? Also die ganze Ausbildung ist ja sehr teuer, die kann durch keine Umlage in keinem Rechensystem irgendwie auf jeden Fall wieder zurückerstattet werden. Das wird also, im Prinzip muss man sich eigentlich nähern, welches Ziel haben wir eigentlich gemeinsam? Das Ziel ist nicht eine finanzielle Entlastung der Unternehmen, die das, wie gesagt, gar nicht brauchen oder wollen, sondern das gemeinsame Ziel muss sein, wir wollen mehr Jugendliche in Ausbildung bringen. Und das schaffen wir nicht über die Umlage, weil die nur finanziell ansetzt, sondern sie setzt nicht bei dem Problem an, nämlich wie schaffen wir es, mehr Jugendliche in Ausbildung zu bringen. Und genau das ist eigentlich das, was das Bündnis für Ausbildung sich zum Ziel gesetzt hat. Wir sind uns jetzt mittlerweile nicht mehr sicher, ob es nicht darum geht, einfach diese Ausbildungsplatzabgabe, ja, das Gesetz soll jetzt kommen, koste es, was es wolle. Wir jedenfalls gehen immer noch davon aus, dass das gemeinsame Ziel des Bündnisses ist, möglichst viele Jugendliche in Ausbildung zu bringen. Und da bringt die Ausbildungsplatzumlage rein faktisch nichts. Und warum bringt sie nichts? Also erstens haben wir ein Beispiel in Bremen. Die haben das ja schon eingeführt vor 2,5 Jahren. Dort ist die Ausbildungsleistung auch zurückgegangen. Ja, weil gegen dieses demografische Element kommt man auch nicht an. Man muss an anderen Punkten ansetzen. Also die Umlage hilft da nicht, das sieht man in Bremen. Und das Zweite ist, es wird ja immer angeführt, dass es in Branchen, in verschiedenen Branchen diese Umlage gibt. Das stimmt. Ich kenne mich im Bau nun zufälligerweise sehr genau auch damit aus. Das ist durch die Sozialpartner verhandelt, Gewerkschaft und Arbeitgeberseite. Und die finden eine Umlage, die für ihr System gut klappt. Ja, das macht dann auch Sinn, weil da vergleichst du nicht Äpfel mit Birnen. In unserem Fall, einer gesetzlichen Umlage, würdest du beispielsweise den Friseur mit einem hochspezialisierten Chemieunternehmen die Bruttolohnsumme jeweils miteinander vergleichen. Und das heißt, man hat gar nicht die gleichen Voraussetzungen. Ne? Und deswegen würde ich immer sagen, wenn eine Branche sich darauf einigt, die Sozialpartner, in ihrem Bereich etwas zu machen, dann hat diese Branche die Möglichkeit auch zu sagen, was passt denn bei uns am besten? Aber das, was nicht funktioniert, ist eine One-Fits-All-Lösung und schon gar nicht führt es zu dem ausgesprochenen Ziel, mehr Ausbildungsverträge zu generieren, weil dafür bräuchte man andere Maßnahmen. Und das sind die eigentlich im Bündnis besprochen werden. Und dazu zählt nicht die Ausbildungsplatzumlage.
Sie haben jetzt gerade schon ein Stichwort genannt, irgendwie branchenübergreifend. Ich habe mal geguckt, welche Branchen haben wir eigentlich in Berlin? Sind ja ein paar. Wir haben aber auch ein paar große und da sind mir zwei ins Auge gefallen, bei denen ich das Gefühl habe, okay, die Bewerberlage und die Nachfrage ist eigentlich, die fällt ein bisschen auseinander. Unter anderem im Handel. Also mir fällt auf, es gibt halt ganz viel Bedarf, aber tatsächlich, zumindest in den Statistiken bei der Bundesagentur für Arbeit, die ich gefunden habe, bei den gemeldeten Bewerbern, kann man das auch wieder auseinandernehmen, was sind gemeldete Bewerber, was sind tatsächlich Bewerber draußen. Aber woran liegt das? Wie könnte man in der Branche tatsächlich die Ausbildungsplätze attraktiver machen, dass Jugendliche sagen, da will ich jetzt hin?
Also erstmal gerade Handel ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, das hatten wir im Bündnis für Ausbildung auch. Wenn man in die Zahlen ganz genau reinguckt, dann sieht man tatsächlich, wenn man das nach Branchen auflistet, dass dort sogar die Anzahl der Suchenden und die Anzahl der ausgeschriebenen Stellen sogar relativ gleich ist, also okay, statistisch gesehen. Das haben wir, also ich sage ja, diese Datenlage, das ist wirklich mit das Schwierigste, wo, wenn man da nochmal immer in die Untiefen reingeht. Aber gerade Handel ist ein Beispiel dafür, wo es relativ gut übereinstimmt nach den Statistiken hier der Arbeitsagentur in Berlin. Und trotzdem passiert es eben nicht, dass das Matching funktioniert. Und auf die Frage beispielsweise, warum das Matching nicht funktioniert, kommen dann solche Antworten wie, naja, die Jugendlichen wollen nicht von, sagen wir mal, Köpenick nach Charlottenburg fahren. Das machen die nicht. Dazu würde ich sagen, erstens, wir sind eine Stadt, natürlich machen sie es. Und zweitens, gerade im Einzelhandel haben wir natürlich auch große Ketten, die total flexibel sind und sagen, na gut, wenn wir es jetzt nicht im Einzelhandel dort brauchen, wir brauchen eigentlich überall Azubis, dann schieben wir das schon hin, dass es auch wohnortnah ist. Ne? Also es ist ein gutes Beispiel dafür, dass eigentlich das Matching-Problem nicht angegangen wird. Da ist natürlich die Arbeitsagentur in der Pflicht. Das ist genau ihre Aufgabe. Deswegen werden auch so Elemente ausprobiert wie aufsuchende Beratung, dass man wirklich guckt, wenn man da sieht, da hat man eigentlich einen freien Platz mit einem Bewerber. wie erreiche ich eigentlich diese Suchenden? Und das ist schon auch so ein bisschen die Frage, ne? Wie kann ich das leisten, dass ich da auch mal hingehe und zu Hause auch mal anklopfe und dann vielleicht erfahre, ach Mensch, der sucht nämlich eigentlich gar nicht mehr. Ne? Das ist eben genau so dieses Problem des Matchings. Und wir machen als IHK da sehr viel. Wir versuchen auch ganz viele Formate auszuprobieren, arbeiten da mit der Arbeitsagentur zusammen, dass wir wirklich von unserer Seite handverlesen uns die Unternehmen angucken, von denen wir wissen, die passen und die dann zusammenführen in kleineren Formaten. Wir haben sehr viele Jugendliche, mit denen wir so Zehnergruppen nur bilden und dann ganz gezielt zu zwei Unternehmen mal gehen, dort ins Gespräch kommen. Sehr gute Formate, aber sie merken daran, es ist halt auch sehr aufwendig. Es klappt nicht einfach nur diese Tausenderzahlen gegeneinander zu stellen, sondern man muss sich wirklich um die individuellen Fälle kümmern. Und dann wird es auch was. Es ist nur sehr aufwendig.
Eine andere Branche, wo mir das aufgefallen ist, ist Tourismus und HOGA. Wo ich feststelle, da wird ausgebildet. Es gibt sogar relativ viele Betriebe, die in dem Bereich ausbilden. Aber auch da ist die Bewerberlage jetzt nicht so rosig, wie sie sein müsste. Mhm. Oder?
Also gerade im Hotel- und Gaststättengewerbe ist tatsächlich ein großer Mangel. Und deswegen arbeitet ja auch, also zum Beispiel weiß ich, die HOGA ist da sehr hinterher, da das eigene Ausbildungszentrum auch aufzubauen, um da eben vielleicht nochmal zu gucken, welche anderen Wege kann es geben. Beim Handwerk, das will ich mal einmal zum Vergleich sagen, warum funktioniert da auch eine Ausbildungsplatzumlage? Da hat man den Betrieb, da hat man die Berufsschule und da gibt es noch die sogenannte überbetriebliche Lehrlingsunterweisung. Das sind also drei Orte, in denen Handwerker ausgebildet werden. Soll so ein bisschen auffangen, dass die einzelnen Betriebe nicht die ganze Ausbildungsordnung abbilden können. Und das macht dann diese sogenannte überbetriebliche Lehrlingsunterweisung. Da dient die Umlage dazu in erster Linie, diese ÜLO, das ist ja eine Stätte, die muss unterhalten werden, die muss bespielt werden mit Ausbildern, finanziert wird. Das gibt es in den IHK-Berufen so grundsätzlich nicht, sondern es gibt immer zwei Lernorte und das ist einmal der Betrieb und einmal die Berufsschule. Deswegen braucht man also hier diese dritte Bildungsstätte, die dann noch finanziert werden muss, braucht man gar nicht. Deswegen ist das auch nicht so miteinander vergleichbar. Trotzdem probiert jetzt zum Beispiel die HOGA das mal aus für ihre Branche, dass sie eben versuchen, dem Herr zu werden und eben so eine Ausbildungsstätte, wie sie im Handwerk halt traditionell sozusagen besteht, auch mal für den HOGA-Bereich aufzubauen. Als Antwort, Versuch, dort eben auch, sagen wir mal, die vielen kleinteiligen Betriebe auch, die das nicht ableisten können, trotzdem für die auch was zu tun. Also es gibt schon die Möglichkeit, das meinte ich vorhin mit Branchenlösung. Man muss immer gucken, wo ist jetzt das ganz konkrete Problem in der Branche und ist da vielleicht, sagen wir mal, auch beim Thema Wertschätzung, sind es die Arbeitszeiten? Ja, ich weiß auch so von natürlich so klassischerweise auch Bäcker. Ja, die haben auch ganz große Schwierigkeiten, alleine aufgrund der Arbeitszeiten, dass die morgens um 4 in der Backstube sein müssen. Ne? Und da muss man immer wirklich ganz genau gucken, was ist das jetzt in der Branche, was da das Problem ist. Und dann kann man gucken, eine branchenspezifische Lösung zu entwickeln. Das ist immer das Bessere, weil es viel, viel zielgerichteter ist. Und tatsächlich gibt es aber auch nicht nur jetzt Einzelhandel, hatten Sie gesagt, und HOGA, sondern es gibt ja ganz viele Bereiche, genau, die das wirklich trifft. Weil es ist ja nicht mehr nur ein Fachkräftemangel, es ist einfach Arbeitskräftemangel und genauso dadurch natürlich auch ein Azubi-Mangel. Also ich würde schon fast sagen, das geht eigentlich über alle Branchen.
Ja. Ich habe mir die beiden so rausgegriffen, weil die halt einfach auch wahnsinnig präsent sind auch in der Stadt. Was mich interessieren würde, Sie haben es vorhin schon so mehr oder weniger zum Teil mit einfließen lassen, als Sie gesagt haben, wie Sie selber sich berufsorientiert haben. Sie hatten dann gesagt, okay, ich habe diese drei Studienrichtungen gehabt, BWL, Jura und
Medizin.
Medizin war es. Waren da also schon sehr stark zumindest in diesem akademischen Bereich verortet. Was ich jetzt immer wieder feststelle im Gespräch mit anderen Eltern und auch mit Schulen, es gibt ganz viele Haushalte, akademische Haushalte, für die der Wechsel in eine duale Ausbildung gleichbedeutend ist mit einem Abstieg, mit einem gesellschaftlichen Abstieg. Der es ja nicht ist, aber wie kann man dieses Bewusstsein schärfen? Wie kann man duale Ausbildungen attraktiver machen, sodass auch Leute mit einem vielleicht akademischen Elternhaushintergrund sagen, finde ich super, habe ich Lust drauf.
Also das ist viel Aufklärung natürlich. Also so wie Sie schon sagen, ich bin ja auch im Akademikerhaushalt groß geworden und deswegen war bei meinen Eltern auch nur in der Perspektive, so Kind macht halt das Gleiche. So, ne? Ich zum Beispiel bin jetzt schon wieder viel geschärfter mit meinem Blick, weil ich natürlich beruflich viel damit zu tun habe und mich mit dualer Ausbildung beschäftige und auch damit, was macht eigentlich Deutschland auch so stark? Also warum kommt Deutschland, das sind natürlich verschiedene Eckpunkte, in der Vergangenheit auch durch Krisen durchgekommen und gerade beim Thema Jugendarbeitslosigkeit war es ja immer so, dass die duale Ausbildung wirklich ein Exportschlager ist. Ja, das kennen die in den anderen europäischen Staaten so auch gar nicht und haben immer sehr, sehr interessiert darauf geguckt, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir so eine niedrige Jugendarbeitslosigkeitsquote haben. Und das ist natürlich, weil wirklich am Arbeitsmarktbedarf orientiert ja ausgebildet wird. Das ist eben wirklich ein tolles Modell. Was ist eigentlich über die Jahre so ein bisschen passiert, dass wir haben auch von der OECD beispielsweise in deren Bildungsbericht immer wieder ins Stammbuch geschrieben bekommen, wir haben zu wenig Studierende. So. Weil sie gar nicht anerkannt haben, dass Deutschland die ziemlich einmalige duale Ausbildung hat. Wozu führt das? Dass die Schulen sich eben auch ein bisschen in ihrer Politik darauf ausgerichtet haben, wir müssen mehr Studierende haben, ja, um in diesem OECD-Bildungsbericht, da werden ja dann immer Maßnahmen abgeleitet und so, ne, das ist ein ziemlich träges System, aber irgendwann wirkt es dann eben auch. Und damit hat die duale Berufsausbildung auch so ein bisschen an Bedeutung verloren, ja, weil immer mehr so ein bisschen diese Akademisierungsschiene gebracht wurde, so. Und das heißt, es ist ein träges System, da muss man jetzt wieder gegensteuern und wie steuert man am besten gegen, indem man die Berufsorientierung sehr, sehr strukturiert ab der 7. Klasse und übrigens inklusive Gymnasien auch wieder einführt. Und dass es wirklich geht, zeigt ein sehr, sehr gutes Beispiel, nämlich die Willy-Brandt-Schule hier in Berlin. Da haben wir uns als IHK vor 3 Jahren, glaube ich, aufgemacht, dieses Pilotprojekt mit denen zu starten, dass man wirklich strukturiert ab der 7. Klasse anfängt mit welche Berufsbilder gibt's überhaupt, mal überhaupt auch mal einen Unternehmer in die Schule zu holen, mal einen Besuch zu machen in einem Betrieb und das dann systematisch aufbaut über den Talente-Check, dass man auch mal, dass die Jugendlichen ihre eigenen Kompetenzen mal wahrnehmen und überhaupt mal Perspektiven, Menschenskinder, da sind nicht nur die 3 Sachen, die du vielleicht von irgendwo aus der Bekanntschaft kennst, sondern da gibt's ganz viel, da gibt's eine Bandbreite, ja, dass sie sich interessieren und das ganz, ganz systematisch von der 7. zur 10. aufbauend, hat bei der Willy-Brandt-Schule wirklich dazu geführt, dass die Zahl der Abgänger, die nicht mehr wussten hinterher, was sie machen, weil es gehen ja 3000 Jugendliche jedes Jahr runter und wissen nicht, wo ihre Anschlussperspektive ist, dass also ganz viele von denen jetzt über die Jahre wirklich in eine duale Ausbildung münden. Das sind also wirklich tolle Zahlen und deswegen haben wir dieses Pilotprojekt jetzt verstetigt, haben da wirklich also bei uns, Boom heißt das Projekt, Kooperationsmanager für die Schulen eingestellt, wo jeder Kooperationsmanager 3 bis 4 Schulen betreut. Und diese strukturierte Berufsorientierung, das können die Schulen nicht von sich aus, ja, die mit denen implementiert. Da brauchst du natürlich immer eine Schule, die darauf auch Lust hat und das dann auch mitträgt, aber diese Strukturen jetzt aufzubauen und dann natürlich nachher auch das Matching zu machen. Ne? Ganz am Ende, wenn den Schülern klar ist, was sie wollen, dann natürlich auch den Kontakt zu unseren Ausbildungsunternehmen, den wir ja sehr intensiv haben, den dann zu nutzen und dann wirklich gezielt zusammenzuführen. Das ist wirklich ein Erfolgsmodell. Das ist jetzt implementiert, das wollen wir jetzt, wie gesagt, dann auf ganz Berlin auch ausdehnen. Wir haben mit der Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch das erste Mal tatsächlicherweise auch eine Ansprechpartnerin, die das extrem forciert, der die Bedeutung völlig klar ist dieser Berufsorientierung und die wirklich buchstäblich die Schulen auch dafür aufschließt, dass wir das können. Wir haben auch darüber hinaus ja so Projekte zum Beispiel, wo Unternehmer freiwillig in die Schulen gehen. Ich mache mich selbstständig, IMMS, und den Schülern Begeisterung zeigen, was bedeutet es, Unternehmer zu sein? Was kann man mit einer dualen Ausbildung machen? Also es ist ganz viel Aufklärung, ganz viel systematisch sie interessieren. Das geht auch nicht beim ersten Mal, sondern es muss auch sehr, sie müssen sozusagen immer wieder damit auch konfrontiert werden und dann bleibt auch was hängen. Aber es ist halt alles nichts von heute auf morgen, sondern es muss natürlich alles auch ein bisschen wirken. Aber das ist eigentlich der Schlüssel.
Da kann ich mich noch an meine eigene Schulzeit erinnern und an meine eigene Zeit der Berufsorientierung, da waren halt immer so Einzelveranstaltungen. Wo man sich hinterher gefragt hat, okay, was habe ich jetzt davon mitgenommen, in welcher Tagesform war ich vielleicht auch selber gerade als 16-Jähriger. Da ist so ein stetiges Projekt natürlich eine gute Sache. Die Frage ist, wie, jetzt für mich, wie finden denn Ihre Kooperationsmanager und die Schulen zusammen? Also melden die sich dann bei den Schulen oder andersrum? Oder
ja, das ist das, was ich gesagt habe. Wir haben jetzt das erste Mal mit der Bildungsverwaltung wirklich gute Ansprechpartner. Mit denen ist das ja vereinbart. Ich habe also mit der Bildungssenatorin diese Kooperationsvereinbarung unterschrieben. Das heißt, die gibt es in ihr Haus, dass das jetzt auch gewollt ist. Also das, was immer, was ich aus meiner Vergangenheit kenne, ist, dass ja viele Verbände, viele Organisationen schon auch versuchen zu helfen und das in ihrem Rahmen mögliche versuchen zu machen. Auf der anderen Seite sind die Schulen aber auch mit extrem vielen Angeboten konfrontiert. Ja, und nur haben die ja alle auch einen Lehrermangel, das wissen wir ja. Das heißt, es ist sowieso schon schwierig für sie auch überhaupt diesen Rahmenlehrplan überhaupt noch umzusetzen und einzuhalten. Und deshalb ist die Befindlichkeit, ob es jetzt aus Arbeitsüberlastung oder auch vielleicht ein bisschen, ach, ich will mich da, sagen wir mal, nicht lobbyieren lassen. Ja, ich weiß nicht, auf wen ich mich da einlasse, weil ja die Lehrer durchaus, also wenn es gerade um Finanzbildung oder solche Sachen geht, dann auch nicht genug Ahnung haben und die Unsicherheit eben da auch dazu führt, nee, da lassen wir mal lieber die Finger davon, bevor wir uns jetzt hier verbrennen. Ne? So, und das ist jetzt das erste Mal systematisch möglich, wenn von der Bildungsverwaltung aus das getragen wird, dass wir da rein dürfen. Und da sind wir natürlich als IHK, als Kammer, als öffentlich-rechtliche Körperschaft natürlich auch wirklich, sage ich mal, ein verlässlicher Partner. Ja, und da ist jetzt das Vertrauen da und jetzt kann es losgehen. Und das merkt man auch jetzt bei diesem Thema 11. Pflichtschuljahr, was ja auch von diesem...
Nur mal ganz kurze Zwischenfrage, was bedeutet das praktisch? Also rufen die Schulen bei Ihnen an oder?
Nee, das wird also die Bildungsverwaltung, die guckt sich die Schulen an, die werden dann sozusagen ortsgebunden, ne, also auch zusammen und dann wird dort ein Kooperationsmanager von uns dann dazugepackt.
Okay, gut, genau, 11. Pflichtschuljahr, Sie haben es gerade angesprochen, da wäre jetzt dann auch meine nächste Frage gewesen. Jetzt wird dieses 11. Pflichtschuljahr in Berlin eingerichtet für die Schülerinnen und Schüler, die keinen Abschluss oder keine Anschlussperspektive haben. Die IHK stellt Kooperationsmanager. Was mich interessieren würde, also welchen Mehrwert versprechen Sie sich von diesem Format?
Also das Format ist jetzt tatsächlich ein anderes als alle anderen Formate, die wir in Berlin haben. Wir haben in Berlin ein extrem ausdifferenziertes Übergangssystem, auch ein starkes schulisches Ausbildungssystem. Das sind alles Sachen, die uns natürlich in der dualen Ausbildung es erschweren, weil es für einen Schüler ja immer einfacher ist, erstmal aus seiner Perspektive, wenn er sozusagen in seinem schulisch gekannten Format bleibt. Ich sage immer so, aus dem Bau herauskommt, es ist eben einfacher, in der Werkstatt jetzt erstmal zu arbeiten, noch nicht dem Wind und Wetter ausgesetzt zu sein, als morgens um 6 irgendwo in Berlin auf einer Baustelle zu erscheinen, wo einem der Regen dann in die Stiefel rein rutscht. Das ist halt, sage ich mal, die harte Realität und für Jugendliche ist es ein bisschen attraktiver, auch da noch so eine Übergangsphase einzulegen. Und Berlin hat leider, muss man sagen, wirklich einen großen, viele Möglichkeiten geschaffen. Ich will nur mal einmal sagen, ne, dass man einfach mal so ein Gefühl hat. Wir haben eine integrierte Berufsausbildungsvorbereitung. Wir haben das Berliner Ausbildungsmodell. Wir haben eine mehrjährige Berufsfachschule an Oberstufenzentren. Wir haben das Berliner Ausbildungsplatzprogramm. Wir haben sehr viele Angebote auch der Jugendberufshilfe. Das heißt, will damit sagen, es ist ein sehr ausdifferenziertes System. Es ist nicht richtig klar, sozusagen, wer gut ist. Und gut es auch schafft, in eine duale Ausbildung zu gehen, der geht halt in den Betrieb. Wer nicht so noch nicht mitkommt, weil er noch was braucht, der hat dann noch die andere Alternative, wo er nochmal aufgebaut wird. So ist zum Beispiel in Hamburg. Da haben die also wirklich irgendwann mal so eine Manöverkritik gemacht und haben all das ausgemistet und haben dann wirklich auf klare Strukturen das wieder zurückgeführt. Wir haben noch sehr viele Doppelstrukturen und Träger, die auch noch was anbieten. Und da muss man einmal, glaube ich, wieder durch. So, und jetzt der Mehrwert von IBA Praxis. Im Gegensatz zu allem anderen, was
es... Also IBA Praxis ist der
Ja, Fachbegriff. Das ist der Fachbegriff für das 11. Pflichtschuljahr, genau. Im Gegensatz zu allem anderen geht es darum, dass die Jugendlichen aufgefangen werden, aber ab dem ersten Tag das Ziel ist, sie in duale Ausbildung zu überführen. Und das ist bei den anderen Programmen anders. Dort ist dann eben vorgesehen, dass man ein Jahr lang dann eben dort drin bleibt. Da richten sich natürlich auch die OSZen, die Lehrer drauf ein. Und da ist gar nicht das Ziel sozusagen, da ist gar nicht der Anreiz gesetzt. Während jetzt bei dem 11. Pflichtschuljahr wirklich ganz klar ist, das Ziel und der Anreiz ist, dass die Jugendlichen rausgehen. Ja, und das ist eigentlich ein ganz anderes Setting, als wenn gesagt wird, klar, die sind jetzt hier ein oder zwei oder drei Jahre drin, sondern Ziel ist wirklich, und das ist dann auch der Erfolg, der definiert wird, wie schaffen wir es, wie viele Jugendliche auch innerhalb dieses Jahres möglichst in duale Ausbildung zu bringen. Also wenn ich mit einem Klassensatz von 23, 25 Schülern anfange, ist im Prinzip das Ziel, dass die nicht bis Ende des Jahres drin sind, sondern eigentlich ist das Ziel, dass sie bis Ende des Jahres raus sind in duale Ausbildung. Und das ist jetzt dieses Change. Mhm. Ja? Wenn jetzt, sagen wir mal, dieses vorher benannte, sehr strukturierte Berufsorientierung von 7. bis gerne 12., 13. Klasse inklusive Gymnasium, da sind wir noch nicht. Aber wenn das funktioniert mal irgendwann, wird man dieses 11. Pflichtschuljahr womöglich vielleicht nicht mehr brauchen, weil dann nämlich vorher auf dem Weg schon dafür gesorgt wurde, dass gar kein Jugendlicher mehr orientierungslos ist. Aber wir haben im Moment nun mal noch das System, dass wir sehr viele haben, die hinterher einfach 2.000, 3.000 Jugendliche, die worüber es auch keine Daten mehr gibt, wo die sich eigentlich befinden. Und das ist durch dieses 11. Pflichtschuljahr jetzt gelöst, dass tatsächlicherweise auch eine Datenbank aufgebaut wurde, wo jeder Jugendliche erfasst wird mit seinem Wunsch und auch sein Lebensweg verfolgt wird. Ja, und also sein Lebensweg in dieser Phase jetzt. Ne? Und deswegen weiß man dann auch, okay, die haben noch nichts und deswegen kommen die dann jetzt erstmal in das 11. Pflichtschuljahr. Aber dort nehmen wir uns dann die Zeit und arbeiten nach.
Insofern bin ich auch tatsächlich sehr gespannt, was jetzt mit dem neuen Landeskonzept berufliche Orientierung wird, was da jetzt bei rauskommt, wo da genau darum geht, also was passiert eigentlich vorher, bevor die Schülerinnen und Schüler die Schule verlassen.
Da sind wir ja auch dabei, das mitzuerarbeiten. Da sitzen wir ja auch mit am Tisch. Das ist auch wichtig. Ne? Also immer dieser ganzheitliche Ansatz. Und wie gesagt, ich würde sagen, Manöverkritik, vor allen Dingen auch mal gucken, welche Maßnahmen brauchen wir eigentlich noch und auf welche konzentrieren und fokussieren wir uns.
Okay, ich habe gerade gesehen, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Kurze Abschlussfrage. Die Frage hatte ich eigentlich ganz am Anfang schon mal. Und da hatten Sie auch eine relativ ausführliche Antwort zugegeben, aber es gibt, ich muss trotzdem nochmal nachfragen, es gibt diese Zielvorgabe 2000 Ausbildungsplätze oder 2000 geschlossene Ausbildungsverträge zum Schuljahresende. Jetzt haben wir heute den 23. Juli. Ihre Schätzung, können Sie eine Zahl abgeben, wie viele werden es tatsächlich sein?
Nein, da kann ich keine Schätzung zu abgeben, das wäre jetzt nicht seriös, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen, dafür aktivieren wir ja im Moment.
Alles klar. Frau Schreiner, ich danke Ihnen erstmal soweit. Bis hierher.
Sehr gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Wiedereinschalten. Gerne bis zum nächsten Mal, wenn Sie mögen. Und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechnerlied zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marco-fechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.